Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach dem Debakel der SPD bei den Landtagswahlen will Bundeskanzler Schröder auf einen strikten Reformkurs setzen. Der Kanzler übernahm heute die Verantwortung für die Niederlagen seiner Partei in Niedersachsen und Hessen, schloss aber personelle Konsequenzen aus. Der CDU, die in beiden Ländern klar gesiegt hat, bot er eine verstärkte Zusammenarbeit an. Die Union ihrerseits will mehr Einfluss auf die Bundespolitik übernehmen, aber keine Blockadepolitik gegen die rot-grüne Regierung betreiben.
Für einen der Verlierer können nicht darüber hinwegtäuschen. Es ist ein schwarzer Montag, vor allem für Gerhard Schröder. Er nennt das Wahldebakel eine der bittersten Niederlagen in seinem politischen Leben, als er mit ziemlich düsterer Miene vor die Presse geht. Nüchtern stellt er fest:
Sigmar Gabriel und Gerd Böckel haben in menschlich sehr, sehr anständiger Weise ihren Teil der Verantwortung übernommen. Das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Verantwortung der Bundesregierung und damit meine Verantwortung für diese Niederlage die zentrale Verantwortung ist.
Zurücktreten will er nicht, vielmehr das Reformtempo beschleunigen. Er stärkt Clement den Rücken und möchte Druck machen bei den Reformen auf dem Arbeitsmarkt und in der Gesundheitspolitik. Dazu braucht Schröder die Union, die jetzt im Bundesrat ein noch gewichtigeres Wort mitzureden hat. Deshalb geht er auf sie zu.
Ich habe mit Interesse verfolgt, dass die CDU angekündigt hat, im Bundesrat in diesen Fragen keine Blockadepolitik zu verfolgen. Ich betrachte das als den Ausdruck einer Kooperationsbereitschaft, die ich akzeptiere und offensiv annehmen will.
Die Grünen haben sich gut geschlagen, auch wenn sie in beiden Landesregierungen nicht vertreten sind. Der Wahlausgang ist für sie aber kein Anlass, neu über Koalitionen mit der CDU nachzudenken. Bundespolitisch stehen sie in Treue fest zu Rot-Grün.
Die Regierung wird gut beraten sein, hier jetzt mit einer klugen Taktik im Interesse unseres Landes vorzugehen und unseren Erneuerungsansatz entsprechend neuen Gegebenheiten dann umzusetzen.
In der SPD heißt es dazu, dem Land müsse nun Zukunftsvertrauen zurückgegeben werden.
Für Gerhard Schröder ist das Regieren schwieriger geworden. Wie immer, wenn er mit dem Rücken zur Wand steht, tritt er die Flucht nach vorn an. Diesmal verspricht er einen deutlicheren Modernisierungskurs und dass er die Blockierer in Schranken halten will.
Die CDU sieht ihre Erfolge in Hessen und Niedersachsen als klaren Auftrag der Wähler, Reformen zu erzwingen. Die Verantwortung sei durch die gestärkte Rolle im Bundesrat gewachsen, hieß es von der Parteispitze in Berlin. Die Bringschuld für Konzepte habe jedoch die rot-grüne Regierung, hieß es übereinstimmend von CDU, CSU und FDP.
Roland Koch, ein zufriedener Wahlsieger. Er will künftig im Bundesrat Politik mitgestalten, und zwar stärker als bisher. Keine Blockade, aber klare Kontrolle, sein Motto. Der hessische Ministerpräsident selbstbewusst.
Die Regierung hat Vorschläge zu machen, solange sie Regierung ist. Wenn sie keine Vorschläge mehr machen kann, soll sie abtreten.
Doch die Parteivorsitzende mahnte erst einmal zu Bescheidenheit, der neuen Verantwortung bewusst. Für die Wahlsieger ist klar, sie haben den Auftrag bekommen, sich für Reformen in der Wirtschaftspolitik und auf dem Arbeitsmarkt einzusetzen.
Uns wächst Verantwortung zu. Wir haben darüber gesprochen, dass wir sie im Bundesrat durch eine verantwortungsvolle Politik sozusagen auch rechtfertigen wollen und durchsetzen wollen.
Also konstruktive Zusammenarbeit mit der Regierung, aber nur, wenn es ein klares Signal für einen Kurswechsel gibt. Wolf und Koch wollen sich für einen deregulierten Arbeitsmarkt stark machen und ein flexibleres Tarifrecht.
Da werden wir mit Hessen gemeinsam die Regierung zum Jagen tragen, denn dort liegen die Schlüssel für Wachstum. Und sobald wir Wachstum akquirieren, akquirieren wir Arbeit und neues Wachstum. Und dann muss über die Senkung von Steuern nachgedacht werden.
Zu Personaldebatten heute kaum ein Wort. Nicht zum Bundespräsidenten, auch nicht zum nächsten Kanzlerkandidaten. Der letzte meldete sich aus München zu Wort. Und auch er gibt dem Kanzler nur noch eine Chance.
Entweder er packt jetzt die Reformen an und setzt sie durch in der SPD, oder er muss abtreten.
Auch bei der FDP Freudenfeier, allerdings mit einem weinenden Auge, denn in Hessen gehen die Liberalen in die Opposition. Trotzdem, die FDP sieht sich in einer Schlüsselstellung.
Wir sind das Angebot an die Wählerinnen und Wähler, der Vernunft eine Brücke zu bauen, auch ausdrücklich manchmal wenn sich die beiden großen Parteien geradezu unversöhnlich gegenüberstehen.
Die FDP will sich ihre Unabhängigkeit bewahren. Auf eine Koalition in der Opposition, immer klar an der Seite der Union, will sich Westerwelle nicht beschränken.
Verluste bisher nicht gekannten Ausmaßes hatte die SPD gestern in Hessen und Niedersachsen hinnehmen müssen. Sie rutschte in beiden Ländern auf historische Tiefstände. Dementsprechend klar siegten die CDU-Kandidaten. In Hessen kann Ministerpräsident Koch nun mit absoluter Mehrheit weiter regieren. In Niedersachsen hat Christian Wulff den Machtwechsel geschafft. Er strebt ein Bündnis mit der FDP an, die wie die Grünen jeweils hinzugewinnen konnte.
Das Ungewöhnliche am Ergebnis dieser Doppelwahl ist, dass es nur einen Verlierer, aber flächendeckend drei Gewinner gibt. In Niedersachsen kommt die SPD auf ihr schlechtestes Nachkriegsergebnis und liegt nur noch bei 33,4%. Die CDU gewinnt deutlich hinzu, 48,3%. Die Grünen zum ersten Mal seit mehr als 5 Jahren mit Gewinnen bei Landtagswahlen, jetzt 7,6%. Und die FDP kehrt mit 8,1% ins Parlament zurück. Dort bleibt die CDU-Fraktion mit 91 Sitzen nur ein Mandat unter der absoluten Mehrheit. Die SPD schrumpft auf 63 Sitze, die FDP mit 15 Mandaten dritte Kraft und die Grünen 14 Sitze. Schwarz und Gelb können zusammen eine solide Regierungsmehrheit aufweisen. In Hessen kann Roland Koch künftig ohne Koalitionspartner regieren. Die CDU baut nach 5 Regierungsjahren ihren Stimmenvorsprung aus und kommt jetzt auf 48,8%. Auch hier sackt die SPD ein, 29,1%. Gewinne für die Grünen jetzt 10,1% und auch für die FDP jetzt 7,9%. Die Wählerwanderungsbilanz zeigt, wer von den Verlusten der Sozialdemokraten am meisten profitiert. Vor allem von der Union erhoffen sich die Wähler nämlich eine bessere Wirtschafts- und Abgabenpolitik. Leichte Zugewinne auch durch Wanderungen zu den Grünen und zur FDP. Jeder 7. Wähler, der früher SPD angekreuzt hat, blieb aber jetzt in Niedersachsen zu Hause. Das führte mit zur niedrigen Wahlbeteiligung. Am stärksten sind die Verluste für die SPD übrigens bei Arbeitern und Angestellten. Offenbar sind das die Gruppen, die unter den Folgen der Steuer- und Abgabenpolitik der Bundesregierung am meisten zu leiden hatten.
Die Wirtschaftsverbände sehen in den Wahlergebnissen eine Aufforderung an die Politik, über Parteigrenzen hinweg bei Reformen zusammenzuarbeiten. Die Zeit der Wahlkämpfe sei zu Ende. Jetzt müsse endlich gehandelt werden, erklärte der Bundesverband der deutschen Industrie. An die Union appellierte der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, mit ihrer Mehrheit im Bundesrat keine Blockadepolitik zu betreiben. In die entgegengesetzte Richtung argumentiert der ehemalige SPD-Vorsitzende Lafontaine. In der Bild-Zeitung forderte er, den eingeschlagenen Kurs in der Wirtschaftspolitik nicht zu forcieren, sondern umzukehren. Die SPD müsse sich auf ihre traditionellen Werte besinnen. Ursache des Wahldebakels sei die neoliberale Politik seit 1999. Damals war Lafontaine als Bundesfinanzminister und SPD-Chef zurückgetreten. UN-Waffeninspekteur Blix erwartet von den USA konkrete Hinweise auf Verstecke von irakischen Massenvernichtungswaffen. Der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sagte er, wenn die USA über entsprechende Beweise verfügten, sollten sie diese vorlegen. Der Direktor der Internationalen Atomenergiebehörde El Baradei wandte sich warnend an den Irak. Er sagte, die Welt verliere langsam die Geduld. Jetzt komme es darauf an, dass Bagdad am kommenden Samstag konkret Auskunft über chemische und biologische Waffen erteilt. El Baradei wird am 8. Februar mit Blix in den Irak reisen.
Das ist der auffälligste Fund der Waffeninspektoren seit Wochen. Eine Gussform für Raketen und ein ausrangierter Gefechtskopf. Die UNO-Kontrolleure fanden sie heute zwischen Schrottteilen in einer Raketenfabrik. Also alles andere als ein Grund zur Aufregung, sagte Irak. Schon gar nicht angesichts des bevorstehenden Besuches der beiden Waffeninspekteure Blix und Baradei am kommenden Wochenende. Man hofft dann, noch bestehende Meinungsverschiedenheiten zwischen UNO und dem Irak ausräumen zu können. Bislang hatte Irak noch nicht die vertrauliche Befragung von Wissenschaftlern möglich gemacht. Noch hat er Überflüge des U-2-Spionageflugzeuges erlaubt. Das aber könnte der Sicherheitsrat als einen erheblichen Bruch der Resolution 1441 ansehen. Wir haben alles getan, was wir müssen, versicherte auch heute Abend Präsidentenberater Saadi einer Gruppe von Europaparlamentariern, die gestern in Bagdad angekommen waren. Der Irak bleibt bei seiner Position. Er habe alle UNO-Auflagen erfüllt. Obwohl der Irak bislang noch keine Anstalten gemacht hat, alle Hauptforderungen des letzten Blix-Besuchs zu erfüllen. Also U-2-Überflug, Wissenschaftler, Interviews und zu erklären, wo bestimmte Chemiewaffen geblieben sind. Der Irak hat etwas zu verbergen, könnte man daraus folgern. Und das gibt frische Argumente für all jene, die möglicherweise einen Krieg zu begründen haben.
Vor dem Unterhaus in London hat der britische Premierminister Blair dem Irak schwere Konsequenzen angedroht, sollte das Land weiterhin nicht mit den Waffeninspektoren zusammenarbeiten. Andernfalls müsse in einer zweiten UN-Resolution ein schwerwiegender Verstoß des Regimes in Bagdad gegen die bestehende Resolution bestätigt werden. Wörtlich fügte Blair hinzu, wenn wir jetzt Schwäche zeigen, dann wird uns künftig niemand mehr glauben, wenn wir versuchen sollten, Stärke zu zeigen.
US-Präsident Bush hat beim Kongress beantragt, das Haushaltsdefizit deutlich zu erhöhen. Damit sollen Steuersenkungen zur Belebung der Wirtschaft finanziert werden, sowie höhere Ausgaben für Verteidigung und innere Sicherheit. Der Entwurf für das laufende Jahr sieht eine Neuverschuldung von 307 Milliarden Dollar vor, so viel wie seit 10 Jahren nicht mehr. Die Kosten für einen Krieg gegen den Irak sind dabei noch nicht berücksichtigt. Nach gut 2 Monaten ist der Generalstreik in Venezuela offenbar beendet. In Banken, Geschäften, Fabriken und Schulen wurde die Arbeit wieder aufgenommen. Nur in der Ölindustrie wird vereinzelt noch gestreikt. Gestern hatten Hunderttausende Regierungsgegner eine Petition unterschrieben, in der Präsident Chavez zum Rücktritt aufgefordert wird. Um eine rechtskräftige Volksabstimmung durchzusetzen, sind 1,8 Millionen Unterschriften erforderlich. Chavez drohte den Streikführern mit Gefängnis. Bei der Suche nach den Ursachen des Columbia-Absturzes verdichten sich die Hinweise darauf, dass die linke Tragfläche möglicherweise schon beim Start beschädigt wurde. Diese Theorie stützen Videoaufzeichnungen der NASA. Durch die Aussetzung aller Shuttle-Flüge ist vorerst auch der Ausbau der internationalen Raumstation ISS blockiert.
Die New Yorker Börse legte eine Schweigeminute zum Gedenken an die 7 Astronauten ein. Auch in vielen amerikanischen Schulen wird getrauert. Weitere Hunderte von Ermittlern sind eingesetzt worden, um den Nordosten von Texas nach Tausenden von Trümmerteilen zu durchkämmen. An mehreren Orten wurden bisher auch Leichenteile der Astronauten gefunden. Unsere Hauptverantwortung da draußen ist es im Moment, trotz der offenen Fragen, die Überreste unserer Helden zu bergen und sie so schnell wie möglich zu ihren Familien zurückzubringen. Aus der Sicht von Experten scheint sich der Verdacht zu erhärten, dass Schäden am Hitzeschild den Absturz verursacht haben. Möglicherweise ist der linke Flügel beim Start der Columbia durch abbrechendes Isoliermaterial beschädigt worden. Der Schaumstoff war von einem Außentank abgerissen und gegen die linke Tragfläche geprallt. Ob dadurch tatsächlich Risse in der Außenhaut entstanden sind, ist ungeklärt. Man weiß jedoch, dass 22 Minuten vor der geplanten Landung die Temperatur im linken Flügel um 16 Grad anstieg. Die Raumfähre kam ins Trudeln, der Kontakt brach ab. Die NASA bemüht sich, weitere 32 Sekunden Computerdaten zu retten, die möglicherweise entscheidende Informationen enthalten. NASA-Chef Jean O'Keefe kam heute nach Washington, um Präsident Bush über den derzeitigen Ermittlungsstand zu informieren und um über die Zukunft der amerikanischen Raumfahrt zu sprechen. Bei der Challenger-Katastrophe vor 17 Jahren waren alle Annahmen der ersten Wochen über die Unglücksursache falsch. Deshalb sind die NASA-Offiziellen jetzt sehr vorsichtig. Aber was immer die Spurensuche ergeben wird, eines steht fest: Der Etat der NASA wird steigen. Der Präsident will, dass die Shuttle-Flüge so schnell wie möglich wieder aufgenommen werden. Die NASA macht uns stolz, sagte er heute.
Nach 5 Jahren positiver Entwicklung musste der deutsche Einzelhandel 2002 erstmals wieder einen Umsatzrückgang hinnehmen. 2% weniger als im Vorjahr wurden laut Statistischem Bundesamt umgesetzt. Besonders hart traf es kleine Fachgeschäfte. Fast 10.000 meldeten Insolvenz an. Für dieses Jahr rechnen Branchenverbände mit noch einmal 10.000 Schließungen. Experten machen die Teuro-Diskussion und Ankündigungen von Steuererhöhungen für die Zurückhaltung der Konsumenten verantwortlich. Mit einer Enttäuschung hat heute für die deutschen Skidamen die Weltmeisterschaft in St. Moritz begonnen. Über den Titelgewinn im Super-G konnte sich dagegen die Österreicherin Michaela Dorfmeister freuen.
Die 29-jährige Österreicherin konnte im Ziel ihr Glück kaum fassen. Die Abfahrtsweltmeisterin von St. Anton war in keinem Super-G der Saison bislang unter die besten 3 gefahren. Heute holte sie sich bei schwierigen Bedingungen den WM-Titel. 2/100 vor der Amerikanerin Kirsten Clark, 3. Jonna Mendes, ebenfalls USA. Für die deutschen Starterinnen wurde die Windlotterie zum Debakel. Martina Ertl als beste deutsche 11. mit Favoritin Hilde Gerg vom Wind auf den enttäuschenden 20. Rang verweht.
Einen Tag nach der Endspielniederlage bei der Weltmeisterschaft in Portugal ist die deutsche Handballnationalmannschaft am Nachmittag in Frankfurt eingetroffen. Mehrere hundert Fans empfingen die Spieler, die es gestern gegen Kroatien verpasst hatten, erstmals seit 25 Jahren den WM-Titel wieder nach Deutschland zu holen. Bundestrainer Heiner Brandt wurde bei der Ankunft besonders herzlich gefeiert.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 4. Februar.
Ein kräftiges Tief zieht von der nördlichen Nordsee Richtung Polen. Es hat Luft polaren Ursprungs im Gepäck. Allerdings hat sich die Luft auf dem Weg über den Atlantik aufgewärmt, sodass die Temperaturen im Flachland meist über 0 Grad liegen. Die kalte Herkunft schlägt sich aber in ganz Deutschland als Schnee nieder. Heute Nacht ist der Himmel über Deutschland zugezogen. In der Mitte ist es auch mal klar. Es schneit bis ins Flachland. Im Schwarzwald sind 30 cm Neuschnee drin. Im Norden fallen Schnee- oder Graupelschauer. Vorsicht, überall können die Straßen glatt werden. Morgen schneit es noch recht ergiebig am Alpenrand. Sonst ist es meist wolkig und es gibt überall immer wieder Schneeschauer, wenn auch in tieferen Lagen mit Regen vermischt. Der Wind weht meist mäßig mit stürmischen Böen aus westlichen Richtungen. Heute Nacht sinken die Temperaturen allgemein unter den Gefrierpunkt, nur am Rhein etwas darüber. Morgen bleibt es in den Bergen frostig, sonst steigen die Werte auf nasskalte 0 bis 4 Grad. In den nächsten Tagen gibt es immer wieder Schnee- oder Regenschauer. Dabei ist es meist wolkig, teilweise auch hochnebelartig trüb. Nur am Donnerstag traut sich die Sonne etwas mehr zu.